Ich grüße auch die Zuhörer im Internet und wünsche euch hier und auch denjenigen, die im Internet die Predigt sich dann downloaden werden und anhören werden. Ich heiße euch willkommen und wünsche euch Gottes Segen. Ich habe mir vorgestern Abend meine Predigt vom Sonntag angehört und als ich dann so an meinem Computer saß und sie anhörte, da habe ich gedacht, boah, ich bin über euch hergefischt wie ein Tornado. Ich habe gesagt, wie ein Tornado. Ich wollte das Thema nicht teilen, sondern es kompakt, Stiftshütte, Bedeutung, einfach mal auf einen Tag so zusammenlegen. Und ihr merkt, dass meine Stimme, ich habe ja geredet wie ein Maschinengewehr und teilweise mich überschlagen. Und teilweise Sprechfehler gemacht und all sowas, aber wir haben das alles so drin gelassen. Und ich hatte so ein Wort für heute auf meinem Herzen, das habe ich verschoben, weil doch durch die ganze Woche immer wieder das Thema des letzten Sonntags mich nicht losgelassen hat. Und ich möchte, dass wir das heute einmal für uns persönlich praktisch vertiefen. Dass wir das für uns persönlich praktisch vertiefen. Ihr habt am letzten Sonntag in der Schnelle eine Menge an Informationen bekommen. Aber ich möchte doch reingehen heute, obwohl ich das ja mit angedeutet, mit angeschnitten habe, möchte ich mit euch reingehen. Was hat das jetzt für mich für eine Bedeutung, was da so sinnbildlich auch dargestellt wurde? Und das möchte ich gerne mit euch heute Abend anschauen. Ich bin verschwunden vom Bildschirm. Wir haben also letztes Mal ja angeschaut hier, das ist ja unser Jahresleitvers, Bibelleitvers von unserer Gemeinde 2011, Psalm 27, Vers 4, unsere Jahreslosung, wenn du so willst, unserer Gemeinden. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen in dem Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, jeden Tag, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um ihn aufzusuchen in seinem Tempel. Wir haben hier auf diesem Bild, das ich hier habe, da ist der Brandopferaltar, da ist ein bisschen verdeckt hinter der Schrift jetzt das Bronzebecken. Und dann geht es durch den ersten Vorhang ins Heilige, durch den zweiten ins Allerheilige. Unsere Helga in Michelstadt, die kam gestern mit einer zusammengebauten Stiftshütte an. Es gibt ja so Bausatzmodelle und sie hat in dieser Woche, hat sie das alles auf einem Brett fast der Größe so, etwa hat sie es alles aufgebaut, festgemacht, so originalgetreu, wie man es eben weiß, dass es gewesen sein soll. So hat sie das gebaut und zusammengestellt und hat das gestern der Gemeinde mal so ein bisschen gezeigt und vorgestellt, so dass man jetzt im kleinen Format sowas in der Hand zum Anfassen, zum Angucken hatte. Fand ich auch sehr gute Idee von ihr, dass sie das einfach so gemacht hat. So, wir gehen also, hier sehen wir es ja nochmal so im Überblick. Brandopferaltar, Bronzebecken, Heilige, Schaubrotentisch oder Tisch des Angesichts, der Leuchter, der goldene Räucheraltar und das Allerheiligste. Ich möchte, dass wir Dinge festmachen. Ich glaube, dass das bei uns generell eigentlich nicht mehr so ein Problem ist. Und doch stelle ich es immer wieder fest, bei Telefonaten auch außerhalb oder E-Mails, die kommen, oder auch manches Mal in Gesprächen Menschen, die vielleicht noch nicht so lange auf dem Weg sind, dass man so nicht diese Gewissheit hat, die Gewissheit des Glaubens hat, diese Gewissheit, was ist mit mir tatsächlich geschehen, was ist mit mir passiert. Und deshalb möchte ich mit euch heute einfach diesen Weg in praktischer Weise nochmal gehen. Wir sehen also hier den ganzen Bereich der Stiftshütte, der Vorhof. Und ich möchte es mal heute so sagen, wir haben, die wir hier sind, und wenn du heute Abend hier bist und Jesus Christus ist noch nicht der Herr deines Lebens, dann kannst du heute diese Schritte ganz praktisch tun. So, wenn wir also in diesen Vorhof hineingehen, von außen und in den Vorhof kommen, dann würde ich das mal so bezeichnen, diesen Schritt, den wir alle getan haben, wir kommen zu Jesus. Wir haben den Ruf von Jesus in unserem Leben gehört und wir haben gesagt, ja, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Sie sind nicht aufgrund von fleischlicher Abstammung geboren, sondern sie sind aus Gott geboren. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und muss sagen, wenn ich rückblickend schaue, das ist bei uns geschehen, geschieht bestimmt woanders auch, dass wir dann meinen, wenn jemand so ein Übergabegebet gesprochen hat, dann ist ja irgendwie alles paletti, dann ist ja irgendwie alles in Ordnung, dann kann man ja jetzt in Frieden ruhen. Aber das ist ja überhaupt der Einstieg. Wenn ich zu Jesus komme und von Jesus keine Ahnung habe, wenn ich nichts weiß um das, was er getan hat, und der große Teil unserer Gesellschaft, obwohl sie zu kirchenmitgliedschaftlich irgendwo hingehört oder viele unserer Gesellschaft, sie wissen ja überhaupt nicht mehr, was passiert, was eigentlich passiert ist, Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten. Wenn du Leute auf der Straße fragst, sie wissen es nicht mehr. Obwohl sie sicherlich als Kind im Konfirmandenunterricht oder sonst wo waren, aber sie wissen es nicht mehr. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, und ich glaube, darauf sollten wir in Zukunft auch Wert legen, darauf achten, auch alle, die ihr missionarisch aktiv seid, mit Menschen auf der Straße sprecht, ich spreche da unser Go-Team, die Straßenkirche an und auch das Team in Michelstadt, aber auch die, ihr zuhört und in euren Gemeinden irgendwo in Teams arbeitet oder auch alleine Menschen zu Jesus Christus führt. Es genügt nicht, dass ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, sondern er muss wissen, was passiert jetzt tatsächlich mit mir? Was geschieht jetzt, wenn ich Jesus aufnehme? Und wir müssen, und da wollen wir zu diesem Brandopferaltar gehen. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann will ich es heute mal so bezeichnen, ohne auf theologische Spitzfindigkeiten irgendwo da jetzt einzugehen. Dann kommen wir zu Jesus. Und dann diesem Bereich des Vorhofs, wo dieser Brandopferaltar steht, dann müssen wir den Menschen erklären und du und ich, wir müssen es verstehen, was mit uns passiert ist und was für uns passiert ist vor allem. Wir müssen, wenn Menschen kommen, wir müssen das erklären. Wir sind gläubige Menschen, wir haben viel Bibel gelesen, wir haben viele Seminare bei JEB und sonst wo besucht. Wir wissen alles ziemlich gut über Blut Jesu, Opfer Jesu, wir wissen diese Dinge. Aber der Mensch, der neu zu Jesus kommt, der weiß das nicht. Mit wenigen Ausnahmen vielleicht, weil er sich vorher damit befasst hat. Aber allgemein weiß er es nicht. So, wenn wir also Jesus aufnehmen, dann sage ich jetzt, wir betreten den Vorhof. Aber dann kommen wir zu diesem Brandopferaltar und wir haben das ja in den ersten 3 Wochen im Januar in unserer Gebetswochen, haben wir das ja gelesen, auch in dem Buch von Derek Prince, in Gottes Gegenwart eintreten. Diese erste Seite des Brandopferaltars, wenn ich zu Jesus komme, dann müssen wir dem Menschen, der zu Christus kommt, klar machen, du, Jesus ist gekommen und hat all deine Sünden hinweggenommen. Er rechnet dir die Sünden nicht mehr zu. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnet. Das müssen wir wissen. Das müssen wir aber auch dem Menschen, der zu Christus kommt, sagen. Wenn wir jetzt sagen, also komm, nimm Jesus auf, heile Welt, jetzt wird alles schön, jetzt wirst du auch glücklich und dann wird er nicht glücklich und es ist nicht alles schön, dann haben wir gleich uns ein Eigentor geschossen. Denn es ist nun mal nicht alles gleich immer glücklich. Hallo? Ihr seid die Ausnahme, bei euch war es immer glücklich. Aber wir müssen es klar machen. Du, Jesus starb für mich. Ich habe gedacht, wir müssten vielleicht so eine kleine Kurzkarte machen, wo wir sagen, du, das ist, jetzt hast du Jesus, du kommst zu Jesus, das ist passiert, das wird passieren. So, wir müssen wissen, wenn jemand zu Christus kommt und auch für uns, meine Sünden sind hinweggenommen, ich konnte nichts dafür tun, dass meine Sünden vergeben wurden. Dann muss dieser Brandopferaltar bedeutet, auch, also einmal, dass Jesus ja ein komplettes Opfer gegeben hat, für uns starb. Er nahm, bezahlte für die Sünden der Vergangenheit. Und dann erklärte ich letztes Mal im Schnelltempo, dann kam er, um uns freizusetzen von der Macht der Sünde, von der Sklaverei der Sünde, von Dingen, die wir nicht tun wollen, wie Paulus es sagt, aus seinem ungläubigen Leben her. Viele missverstehen ja den Paulus. Wenn Paulus sagt, das Böse, das ich tun will, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Das spricht Paulus aus seinem Leben, bevor er Christus kannte. Leider kommt es auch in Übersetzungen nicht so klar zutage. Nach dieser Aussage, ich tue nicht, was ich will oder und so weiter, da kommt er her und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Und dann kommt etwas. Und der griechische Grundtext macht das so deutlich. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn, die Gnade hat's getan. Gnade hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Durch Gnade bin ich von der Macht der Sünde befreit worden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Gnade hat mich von diesem furchtbaren Joch befreit. Gnade hat mich befreit. Und das müssen wir jemand sagen. Wenn er zu Christus kommt, deine Vergangenheit ist erledigt. Gott hat es uns erlassen. Wir hatten das letztens gelesen. Gott rechnet es nicht zu. Gott sagt, es ist vergangen, mein Sohn hat bezahlt. Wenn wir jetzt aber gläubig geworden sind und sündigen, dann stehen wir ja auch nicht auf dem Schlauch oder kommen in irgendein Absperrterritorium hinein. Nein, dann heißt es, und die, die wir gläubig sind, das ist ja der Vers in 1. Johannes 1,7, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Bibelvers für Gläubige. Der Brief von Johannes wurde an die Gemeinde geschrieben und nicht an Ungläubige. Dieser Vers bei Evangelisation und Errettung zu benutzen, ist eine der ungeschickten Sachen, die wir machen können. Da bringen wir die Leute schon gleich am Anfang auf eine falsche Spur, auf einen falschen Trichter. Der Mensch, der zu Christus kommt, er muss hören, du bist jetzt zu Jesus gekommen und aller Dreck, aller Müll, der bis jetzt, alle Sünden, die bis jetzt in deinem Leben waren, die sind schon bezahlt. Sie sind erledigt, sie existieren nicht mehr für dich, weil Gott in Christus war und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und jetzt nimmst du Jesus auf und jetzt kommt eine Kraft, eine übernatürliche Macht, nämlich Gottes Kraft in dein Leben. Und diese übernatürliche Macht befreit dich von der Sklaverei, vom Joch der Sünde, so dass du nicht mehr unter dem Zwang bist, Dinge zu tun, die du hast. Das müssen wir erklären. Das müssen Leute verstehen. Und das ist, was Jesus tat. Und dann die Hinrichtung des alten Menschen. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass der alte Mensch gerichtet wurde. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Und wir sind mit Christus gestorben. Und wir sind mit Christus begraben. Christus, sagte Paulus im Korintherbrief, ist für alle gestorben, damit die, die jetzt leben, nicht mehr sich selber leben, sondern für den, für der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir müssen jemand klar machen, wenn er sich bekehrt, sonst ist das keine richtige Bekehrung. Wir müssen jemand sagen, wenn du Jesus aufnimmst, dann sagst du, ich schließe an diesem Tag mit meinem bisherigen Leben ab. Das alte Leben ist vorbei. Und wir müssen erklären, jetzt wird der alte Mensch, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Es ist unmöglich, weil er widersteht Gott. Gott hatte auch kein Heilmittel für diesen alten Menschen. Gott hat keine Medizin gefunden, um den alten Adam zu retten. Wir müssen sehen, durch Adam, den fleischlichen im Garten Eden, durch den alten Adam, kam die Sünde in die Welt. Und alle Menschen kamen in Knechtschaft und Sklaverei der Sünde. Aber durch den zweiten Adam, sagt der Apostel Paulus, durch den zweiten Adam kam Freiheit und Leben und Rettung in unsere Welt hinein und zu uns hinein. Der zweite Adam, Jesus Christus, kam und befreite uns. Der erste Adam brachte uns unter das Joch der Sünde. Der zweite Adam befreite uns von dem Joch der Sünde. Das ist doch herrlich. Er befreit uns, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und deshalb ist Taufe ja so wichtig. Der alte Mensch gestorben, jetzt wird er begraben, Paulus sagt, begraben in der Taufe, untergetaucht. Dann kommen wir hervor aus dem Wasser und die, sagt Paulus, die auferstehen jetzt zu einem neuen Leben, um auch in Neuheit des Lebens zu wandeln. Wir stehen aus dem Wassergrab auf. Und für diese gilt dann auch, so viele in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Wer nicht untergetaucht wurde, der hat und aufgrund des Glaubens getauft wurde, hat Christus nicht angezogen. Wenn wir sagen, wir bejahen eine Kinderbesprengung, dann sagst du, mir genügen ein paar Fetzen von Jesus. Wie die Tröpfchen Wasser. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur angezogen so ein paar Tröpfchen auf meinem Kopf oder wenn es doch noch auf die Schulter gerollt ist, dann das brauche ich. Aber die Bibel spricht davon, untergetaucht werden und überkleidet zu werden mit Jesus. Und deshalb gibt es nur, was die Schrift sagt, ein Glaube, eine Taufe. Es gibt keine zwei verschiedenen Taufen. Es gibt nur eine Taufe und dies Untertauchen. Es gibt keine andere. So, sonst werden Menschen immer nackig, ohne, unbekleidet mit Christus durch die Welt laufen. Denn ich glaube meiner Bibel, wenn wir glauben, dass wir unsere Sünden bekennen und er vergibt sie uns, wenn wir als Gläubige gesündigt haben, glaubst du, dass er dir vergibt? Du glaubst dem Wort. Dann kannst du ihm auch glauben, dass wer getauft worden ist, dass der Christus angezogen hat. Das heißt, du bist nicht getauft, kannst du für wahr nehmen, dann hast du Christus nicht angezogen. Ich sage immer, dann sind wir nackig. Und dann müssen wir wieder wie Adam im Feigenblättchen durch die Gegend laufen. Und sagen, hoffentlich sieht keiner, dass ich nackig bin. So, wir sind. Und das müssen wir klar machen. Wenn du Jesus aufnimmst, dann sagst du, mein alter Mensch, der existiert nicht mehr. Ich gebe ihn mit Christus in den Tod. Gott hatte kein Heilmittel für den alten Adam, für unseren alten Menschen. Er hatte das nicht. Wenn er eins hätte, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Dann hätte er dieses Heilmittel gegeben. Gott sagte, für diesen alten Menschen gilt nur eins, sein Tod, seine Exekution, seine Hinrichtung. Und dann werden wir begraben und dann stehen wir auf. Und jetzt kommt dann, und das müssen wir auch gleich, das gehört in die Anfänge hinein, Römer 12, 2. Er sagt jetzt, und jetzt begebt eure Leiber Gott da als ein lebendiges, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, wir machen auch klar, wenn ich jetzt zu Christus komme, dann steht es nicht mehr in meiner Macht. Was mache ich mit meinen Händen? Was mache ich mit meiner Zunge? Was mache ich mit meinen Füßen? Denn die Christus angehören, haben ihr Fleisch samt ihren Lüsten und Begierden gekreuzigt. Römer 12, 2. Er sagt ganz klar, gebt eure Leiber auf den Altar, eure Körper. Mein Körper gehört jetzt Gott und nicht mehr mir selber. Wir haben keine Verfügungsgewalt mehr. Wenn wir sagen, Jesus, ich nehme dich auf, du bist jetzt der Herr meines Lebens, dann sagt Jesus, ja, ich bin jetzt der Herr deines Lebens. Aber ich bin dein Herr, nicht nur über deinen Geist, wo du so schön in neuen Sprachen worshipst. Ich bin aber nicht nur der Herr mit deiner Seele, mit deinem Verstand, wenn du die deutschen Lieder oder Choräle oder Liederbücher singst, sondern ich bin von diesem Tag an auch der Herr deines Körpers. Dein Körper gehört mir, denn ich habe ihn erwählt, er ist mein Tempel und dieser Körper gehört jetzt mir. Wenn jemand sagt, ich will aber meinen Körper nicht Jesus geben, dann kann er kein glücklicher Christ werden. Dann wird er immer um diesen Brandopfer, vergib Herr und reinige mich, wie ich das manchmal so schön sage, so, oh, ich habe wieder ein schlechtes Gewissen. Also es ist so ungefähr wie eine katholische Badewanne, du setzt dich neben den Beistuhl und sagst, vergib mir, wieder waschen, vergib mir, sündigen, wieder waschen, sündigen. Das ist fürchterlich. Was für ein Leben, ständig nur, oh vergib mir Herr, oh vergib mir Herr, oh vergib mir Herr, oh vergib mir Herr. Man denkt, die Platte hat einen Sprung. Das ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass wir in Herzensbeziehung mit ihm kommen. Und deshalb müssen wir am Anfang klar machen, von jetzt an gehörst du Jesus mit Haut und Haaren. Du gehörst jetzt Jesus komplett, total. Geist, Seele, Körper, sie gehören Gott. Oder rede ich was Verkehrtes? Und das ist, was wir bei der Bekehrung machen. Wir gehen in den Vorhof. Und wir sagen, ja, ich danke dir, Jesus. Egal, wie viel Geld ich aufbringen würde, müsste, könnte, wollte. Egal, wie ich versuchte, irgendwie wieder was gut zu machen. Es würde nichts nützen. Ich wäre dieses Leben würde nicht ausreichen, um den Müll unserer Vergangenheit zu beseitigen. Und wir könnten es auch nicht, weil dieser Müll vor allem auch geistlich und in der geistlichen Welt eingebunden ist. Da hilft nur ein übernatürliches Mittel, und das ist das Blut Jesu Christi. Herr, ich danke, du hast bezahlt. Und das müssen wir reinbringen. Wenn jemand zu Jesus kommt, du, jetzt bist du zu dem gekommen, der hat deine ganze Vergangenheit erledigt, der hat bezahlt. Du musst jetzt auch wissen, das, was du bisher zwanghaft tatst, du musst das jetzt nicht mehr tun. Dieser Jesus, das ist die zweite Seite hier von dem Altar, er hat dich von der Macht der Sünde freigesetzt. Und wenn wir jemand sündigt, dann gehen wir, wissen wir, wir haben den Fürsprecher Jesus. Ich spreche nicht von Perfektionismus, wir machen keine Fehler. Das, glaube ich, versteht auch keiner so. Und dann, der alte Mensch ist gekreuzigt. Du, dein alter Mensch, der dich in das Chaos geführt hat, in dem du bisher lebst, dieser alte Mensch kann nicht im Reich Gottes sein. Er muss hingerichtet werden. Aber Gott gibt dir jetzt in Christus eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Richtig? So, und das ist es. Und Herr, wir geben, was sagt Paulus, jetzt begebt, und er schreibt das ja zu Neubekehrten. Er schreibt das ja zu Neubekehrten, zu einer Gemeinde, die jung im Glauben ist. Er sagt, eure Glieder, die ihr bisher zu Waffen der Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt habt. Das heißt, ihr habt mit euren Händen und Füßen und so weiter gesündigt, mit eurer Zunge, eure Füße. Ihr erlaubt, dass eure Füße euch an Orte trugen, die euch schaden, die euch Tod brachten, die euch Elend brachten, die euch Gefangenschaft bringen. Eure Hände habt ihr benutzt für Dinge, die nicht gut waren. Eure Zunge habt ihr benutzt, eures Glied, diese Zunge, was sagt Jakobus, das Übel, das keiner irgendwie in den Zaum kriegt. Man kann Pferde zäumen, man kann ein Schiff mit dem Ruder lenken, aber die Zunge, das ist das Problem. Und die wurde, haben wir früher einfach zum Quatschen und Schlechtreden und Fluchen und all dergleichen, haben wir das zur Verfügung gestellt. Und jetzt sagt Paulus, ihr habt also eure ganzen Glieder der Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt seid ihr gläubig geworden, jetzt seid ihr zu Christus gekommen. Jetzt gebt eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Jetzt gebt ihr euren Körper, das ist euer vernünftiger Gottesdienst, den Körper auf den Altar Gottes hineinzugeben, in Gottes Leben, Gemeinschaft hineinzugeben. Gott, hier ist mein Körper. Du verfügst über ihn. Du sagst, wo meine Füße hingehen oder nicht. Du sagst, wo meine Hände, was meine Hände tun sollen oder nicht. Du sagst, was meine Zunge sprechen wird oder nicht. Und der Gott hat uns nicht nur einfach uns selbst überlassen. Wenn wir in Jesaja lesen, dass die Engel kamen und dieser Jesaja sagt, weh mir, ich bin ein Mensch, der unter einem unreinen Volk wohnt und unter einem Volk mit unreinen Lippen. Ich selber bin so ein Mensch mit unreinen Lippen. Weh mir, ich vergehe. Und dann kam der Engel und brachte eine feurige Kohle und berührte damit seine Lippen und sagt, jetzt sind deine Lippen gereinigt. Jetzt wirst du eine neue Sprache sprechen. Gott hat das mit uns gemacht. Als wir zu Christus kamen, getauft wurden in den Tod, dann erfüllte uns Gott mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist berührte unser Leben. Er kam und wohnte in uns. Und Gott gab uns eine neue Sprache, in der wir nicht fluchen, in der wir nicht schimpfen, in der wir nicht schlecht reden, sondern wir preisen Rabo Sanda Rabakita Labarachana Mashuka Labase Reba Shualamahaya Katabasa. Wir preisen Gott mit dieser neuen Sprache, weil der Himmel hat uns berührt. Und aus dieser Zunge, die Fluchen und Schimpfen hervorbrachte, diese Zunge bringt mit der neuen Gebetssprache, mit der neuen Sprache des Lobpreises, bringt sie Anbetung und Ehre zu Gott hervor und auferbaut und stärkt mich auch noch gleichzeitig. Rema Shakatabasu. So ist es. Puh, mir wird's warm hier vorne. Ich bin so lang nah am Brandopferaltar. Das ist, was geschieht, wenn wir zu Christus kommen. Etwas Neues. Und dann, deshalb haben wir auch in unserer Gemeinde die verschiedenen Seminare und Blöcke. Wenn dann jemand gekommen ist und sagt, ja, ich akzeptiere es, ja, Jesus hat für mich bezahlt. Ja, Danke, Jesus, du wohnst jetzt in mir und die Macht der Sünde in meinem Leben ist gebrochen worden. Jetzt ist Jesus der Herr und mein alter Mensch ist gekreuzigt und ich lasse mich taufen im Namen Jesu und auferstehe zu einer neuen Schöpfung. Und hier hast du meinen Körper, alles gehört dir. Das ist ja alles Anfang. Und dann kommt Gott, sagt, und jetzt gehst du zum Bronzebecken, um es einfach, ja, Gott sagt, wir haben gesagt, das versinnbildlicht das Wort Gottes. Dieses Bronzebecken, das ist einmal das polierte Bronze, das Wort Gottes, der Spiegel, das Wort Gottes als Richter, das Wort Gottes als Reinigung, da will ich gar nicht so reingehen. Jetzt halten wir dem, der zu Christus gekommen ist, an, sagen, jetzt musst du ins Wort. Und deshalb bieten wir gleich zu Anfang auch in unseren Gemeinden, unseren Arbeiten diesen Glaubensgrundkurs an, Start in ein neues Leben. Weil es ist ja ein Start in ein neues Leben. Man ist jetzt zu Jesus gekommen, die Sündenschuld ist vorbei, die Macht der Sünde ist durchbrochen. Wir gehören jetzt Christus. Und jetzt sagen du, jetzt musst du ins Wort gehen. Jetzt, dass du im Wort liest, was denkt Gott jetzt über dich? Und dann liest du, oh, die er gerettet hat. Die hat er auch, nee, das lese ich jetzt mal ganz schnell. Moment, dass ich die Reihenfolge innehabe. Römer 8, Römer Kapitel 8. Das ist so stark, was Gott in uns, an uns, mit uns gemacht hat und in was er uns hineinversetzt hat. Römer 8. Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also hier heißt es nicht, dass er Leute vorherbestimmt hat. Es gibt ja so eine irrige Lehre, die sagt, Gott hat Leute vorherbestimmt, die gerettet werden und alle anderen haben, entschuldige bitte, die Arschkarte gezogen. Das ist so nicht wahr. Das ist eine falsche Lehre. Sondern Gott hat alle Menschen vorherbestimmt, dass sie gerettet werden soll. Was sagt er? Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber nicht alle Menschen nehmen diese Berufung, diese Bestimmung für ihr Leben an. Sie lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und sagen, den brauche ich nicht. Und dann wird ihre Bestimmung für sie auch nicht rechtswirksam. Weil da müssten wir auch, wenn Gott sowieso Leute von vorher, schon vorher bestimmt, die gerettet werden sollen und welche nicht, warum würden wir dann überhaupt noch evangelisieren? Dann können wir uns doch hergehen, irgendwo in eine Ecke setzen, Pizza essen, Döner essen und was weiß ich, eine Cola trinken oder auch Mineralwasser. Jetzt hast du auf das Bier gewartet. Hast du dich ja ganz schön geirrt. Okay. Also, er sagt dann, die er aber, Vers 30, die er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Gibt es hier Leute, die Jesus angehören? Bist du gerechtfertigt? Dann bist du auch verherrlicht. Die Bibel sagt, er hat uns verherrlicht. Er hat uns verherrlicht. Wir hatten mal drüber gesprochen vor einiger Zeit. Die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun sagen, wenn Gott für uns ist? Wer gegen uns? Das muss ich in der Bibel wissen. Ich muss in den Spiegel schauen. Deshalb müssen wir den Neubekehrten sagen, guck mal. Und den Alten auch, die nicht Bescheid wissen. Wir müssen sagen, guck mal, was Gott über dich schreibt. Du bist gerechtfertigt. Du stehst vor Gott da, als hättest du nie gesündigt. Du warst vielleicht der größte Räuber und der größte Bandit, der rumgelaufen ist, egal in welcher Hinsicht. Aber Gott hat dir vergeben und er hat dich gereinigt und er hat dich gerechtfertigt und er hat dich verherrlicht. Und dann liest das jemand, dann sagst du, so sieht Gott dich. Und dann sagen wir, ich sehe mich aber noch nicht so. Ich denke noch so schief, manchmal rede ich auch noch so schief. Und mal, also bei mir stimmt manches noch nicht. Gott sagt, don't worry, mach dir keine Sorgen. Ich habe doch in dir ein gutes Werk angefangen, ich bringe das schon zu Ende. Ich habe in dir ein gutes Werk angefangen. Ich bring das zu Ende. Dieses Vertrauen haben wir doch zu Gott. Wenn das nicht möglich wäre, könnten wir gleich am Anfang alle einpacken. Und dann können wir sagen, gute Nacht, Herbert. Aber er sagt, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der sie doch gerechtfertigt hat. Paulus sagt, nennt mir den, der jetzt die Gläubigen beschuldigen will, der sie anklagen will. Gott sagt, da kommt jemand und sagt, oh, der ist so, die ist so. Gott sagt, sorry, ich sehe nur unseren ganz sauberen, gerechtfertigten, verherrlichten. Ja, siehst du denn nicht, wie der manches Mal noch guckt? Wenn ich Gott wäre und man würde mir das sagen, würde ich sagen, guck dich mal selber an. Aber gut, Gott hat uns gerechtfertigt. Er hat uns verherrlicht. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und deshalb lehren wir auch, start in ein neues Leben. Wo geht es jetzt lang? Deshalb haben wir diesen Glaubensgrundkurs auch, um Menschen zu zeigen, im Spiegel des Wortes Gottes zu zeigen, wer sie jetzt in Christus sind und dass sie in guter Zuversicht und in Fröhlichkeit, in voller Hoffnung und auch in Glückseligkeit ihren Weg gehen können und sagen, jawohl, ich bin jetzt auf der richtigen Seite und habe Christus angezogen. Das ist so stark. Wer wird die gegen Gottes auserwählte Anklage geben? Gott hat doch gerechnet. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist und der sich für uns verwendet. Also wir sind doch rundum abgesichert. Und das müssen wir klar machen, damit Menschen sagen, ja jetzt bist du Jesus und jetzt wird alles gut. Ich weiß noch in der Zeit, als ich mich bekehrte, da gab es so, das war so unsere so Seelenfängermethode, sage ich mal, unwissentlich sicherlich, dass wir so, oder Seelenhilfsangel, keine Ahnung, komm zu Jesus, dann wirst du keine Probleme mehr haben und dann wird es gut gehen. Wenn ich heute denke, was haben wir die Leute belogen? Und ernst gemeint, gut gemeint, aber wir waren halt noch ein bisschen dumm. Wenn du zu Jesus kommst, glaub mir, da scheint nicht jeden Tag die Sonne. Nee. Für viele beginnt es ganz schlimm. Denken wir vor einiger Zeit, als wir über die Glaubenshelden sprachen. Von da an beginnt es für sie Verfolgung, Verspottung, eingesperrt sein, geschlagen werden, umgebracht werden. Also geh mal hin und predige in diesen Ländern und sag, komm zu Jesus und du hast kein Problem mehr. Das ist nicht wahr. Aber wir haben einen größeren in uns, der uns durchträgt und der mit uns geht. Auch hier in der westlichen Welt. So, das ist es, was wir beibringen. Wir bringen also die Menschen dazu, bei uns starten in ein neues Leben, dass sie lernen, jetzt in das Wort Gottes hineinzugehen. Dass sie lernen, mit Gott zu leben. Dass sie lernen und verstehen, was hat Gott in meinem Leben getan. Und das ist so wichtig. Du musst es endlich begreifen. Deine Schuld ist vergeben. Du musst wissen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Paulus sagt, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind ihr nichts mehr schuldig, sagt Paulus. Wir sind es nicht mehr verpflichtet, sagt er an anderer Stelle, der Sünde zu dienen. Wir sind nicht dazu verpflichtet. Es liegt, sind wir bei den Schaubrauten, Heiligen, an unserem Willen, dass wir auch sagen, ich habe aber so Bock darauf, das ist zwar verkehrt, aber dann kommen wir wieder und beichten oder tun Buße, wie immer du es willst. Ich möchte, dass wir jetzt mal zusammen etwas tun. Für alle, die sagen, ich will das mal grundsätzlich festmachen für dich, auch die ihr im Internet hört. Und ich weiß, manche von euch, die ihr dort jetzt diese Predigt hört, ihr habt Jesus noch nicht in euer Leben aufgenommen. Ihr gehört noch nicht zu Christus. Kommt und bete das einfach mit. Wir werden jetzt hier alle, die das möchten, einfach aufstehen und zusammen beten. Und wenn du da jetzt an deinem Computer sitzt oder wo immer du bist und wenn du das auf dein iPod oder sonst wo runtergeladen hast, wenn du am Joggen bist und du hörst meine Predigt im Lauf, dann bleib jetzt einfach mal kurz stehen und sprich einfach mal dieses Gebet mit. Ich lade alle, die sagen, ich will das mal so festmachen, so ankermäßig festmachen, dass wir mal aufstehen und zusammen beten. Und ich möchte es beginnen für all die noch nicht Jesus bisher aufgenommen haben, ihn noch nicht zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Deshalb möchte ich das von Anfang beginnen. Für manche von euch sind das einfach Wiederholung, was ihr schon mal getan habt. Herr Jesus Christus, ich verstehe, was du mir in deinem Wort sagst. Ich habe jetzt auch begriffen, dass ich dich aufnehmen muss. Und aufnehmen darf in mein Leben. Ich werde nicht automatisch Christ durch ein Ritual. sondern ich nehme dich auf. Und das tue ich jetzt, Jesus. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Von heute an sollst du mein Herr sein. Ja, ich komme und trete ein in deine Gegenwart. So wie man es sieht bei diesem Bild von der Stiftshütte. Ich trete jetzt in den Vorhof. Ich komme jetzt zu dir. Und ich sage, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Du sagst, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Christus von den Toten auferstanden ist, der wird gerechtfertigt. Herr Jesus, ich habe dich aufgenommen. Und du hast mir jetzt das Recht verliehen, mich Kind Gottes zu nennen. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund, von heute an, Jesus, bist du, Herr Jesus Christus, mein Herr. Und ich danke dir, weil ich das glaube und bekenne und für mich bejahe, wird es jetzt wirksam. Es ist jetzt wirksam. Ich bin jetzt gerettet. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Zu meiner Rechtfertigung. Und ich danke dir, aufgrund dessen, dass ich das für mich bejahe, es so glaube, bin ich jetzt vor dir und dem Vater gerechtfertigt. Mein altes Leben ist passé. Ich danke dir. Du hast all meine Sünden der Vergangenheit erlassen und ausgelöscht. Und jetzt bist du in mein Leben gekommen. Und jetzt sage ich, herrsche in mir, Herr Jesus Christus. Und jetzt wird die Macht der Sünde in meinem Leben zerstört. Ich werde jetzt ein freier Sohn oder Tochter Gottes. Ich bin nicht mehr unter dem Zwang der Sünde. Ich bin jetzt unter der wohlwollenden Führung und Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Ich will mein altes Leben nicht mehr so weiterleben. Deshalb betrachte ich mich von heute an als gekreuzigt. Heute stirbt mein alter Mensch. Und ich nehme für mich in Anspruch diesen neuen Menschen, der von Gott geschaffen ist, gerecht und heilig, gerecht und abgesondert. Jesus, jetzt kenne ich dich ja noch gar nicht. Jetzt entscheide ich mich, so wie es damals symbolhaft mit diesem Bronzebecken war, was ja ein Sinnbild auf dein Wort ist. So komme ich mit dem Entschluss, dein Wort zu studieren, dein Wort zu lesen oder wie du es sogar sagst, es zu essen. Und ich werde stark werden. Und in diesem Spiegel des Wortes Gottes werde ich erkennen, wer ich jetzt in Christus bin. Und ich werde es feststellen und lesen, dass die Geschichte mit meinem alten Menschen wirklich von jetzt an Geschichte ist. Es hat ein neuer Abschnitt begonnen. Ich lebe jetzt mit Christus. Ich lebe jetzt für Christus. Und niemand soll mich mehr von deiner Seite reißen. Von jetzt an gehöre ich dir. Und ich danke dir, Herr, dass du mein Verständnis erleuchtest. Dass ich dein Wort verstehe. Ich danke dir, dass ich jetzt auf der guten Seite bin. Ich bin bei dem guten Hirten angekommen. Er führt mich zu frischen Wasserquellen. Und du sagst, wenn ich zu dir komme und bei dir trinke, mit dir Beziehung pflege, wenn ich bei dir trinke, werde ich niemals mehr Durst haben. Und ich nehme dein Wort in mich auf. Ja, ich bin jetzt auf dieser grünen Aue. Auf diesem grünen Feld. Und ich werde nicht mehr Hunger leiden. Weil du, Herr, meinen Geist, meine Seele und meinen Körper erfüllst. Danke, dass ich jetzt mich reinigen darf. In diesem Wasserbad des Wortes. Danke, dass du sogar selber mich reinigst, während ich dein Wort lese. Denn du hast ja in deinem Wort gesagt, du selber, Herr, reinigst dir deine Gemeinde im Wasserbad des Wortes. Herr, von heute an genieße ich dieses Bad. Genieße ich es, sauber zu werden. Mich reinigen zu lassen durch dein Wort. Und das geschieht dadurch, dass ich dein Wort studiere. Und wenn ich Fehlhaltungen, Fehlzustände erkenne, dann entferne ich diese Dinge aus meinem Leben. Und fülle diese Bereiche meines Lebens mit deinem Wort aus. Und so werde ich gereinigt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast in mir was Gutes begonnen. Und ich kann mit dir getrost die Reise fortsetzen. Du wirst mich niemals verlassen. Niemals von meiner Seite gehen. Ich bin gerettet. Ich habe ewiges Leben. Ich werde nicht mehr verloren gehen. Halleluja. Halleluja. Amen. Oh, gib Gott einen Applaus. Hey. Halleluja. Okay, nehmen wir bitte wieder Platz. Oh, es ist so wunderbar. Es begeistert mich total, in was wir da hineingeraten sind durch Jesus. Es begeistert mich total. Jetzt gehen wir also durch den ersten Vorhang, haben wir letztes Mal gesagt. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, Kolosser 3, 1 bis 3, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, also denkt nach über das, was droben ist, nicht mehr auf das, was auf dieser Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Auch wenn wir das vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen und verstehen und wir sagen, ich fühle mich noch nicht so verborgen mit Christus in Gott. Das ist etwas, was Gott getan hat. Er hat dich in diesen Zustand versetzt. Hallo? Und du kannst es einfach nur dankbar annehmen und sagen, schön, dass ich da hineinversetzt bin. Schön, dass ich jetzt dazu gehöre. Von da gehen wir ins Heilige. Das haben wir letztes Mal uns auch angeschaut. Nochmal kurz der Kasten mit den Schaubroten. Wir wollen ja Das, unser Wunsch ist es ja, nicht nur irgendwo anzubeten. Wie sagte die Frau am Brunnen in Samaria, wir beten hier auf dem Berg an und ihr betet in Jerusalem an. Ist doch wurscht, wie, wann und wo man betet. Jesus sagte, Frau, ich erkläre dir mal was. Es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon am Beginnen. Da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten. Wenn wir Lobpreislieder singen und in die Hände klatschen und uns freuen und tanzen, dann hat das noch gar nicht unbedingt etwas mit Anbetung zu tun. Aber das gehört ja auch zu einem zu unserem Leben, dass wir Gott preisen. Die Bibel sagt, dass wir tanzen und jubeln und jauchzen sollen. Und dann heißt es auch in der Bibel, und darauf warte ich ja noch, dass das hier bei uns geschieht in unseren Gemeinden. Und sie sollen den Herrn loben inmitten Tamburins schwingender Mädchen. Im Reigen, also die Mädchen, die im Reigen tanzen, mit Tamburinen und im Gottesdienst loben und preisen. Das ist es, das sehe ich dauernd vor meinen Augen. Das ist so eine nächste Aufgabe, die ich also an unsere Musiker und Leute setze. Tamburin schwingender, spielender Mädchen, die im Reigen tanzen und Gott verherrlichen. Finde ich total stark. Also wirklich, weißt du, ach, ich glaube, das wird dich anstecken. Sag, wow, dieser Gott ist groß, den muss ich loben. Also lasst euch was einfallen, Leute. Okay. Gut, dass ich gute Ideen habe und ihr verwirklicht sie. Das ist immer so toll. Das ist einfach toll, ne? Okay. Gut, also wir sind in das Heilige gekommen. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Wir erklären natürlich jetzt auch, und da gehen wir in unseren Kursen hinein. Start in ein neues Leben sind wir gegangen. Dann gehen wir in Jüngerschaft 2. Jüngerschaft 2, dieser Bereich, wo es heißt, geboren, um frei zu sein. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft deiner alten Denkmuster und Gedanken und deines Willens, der dich hin und her getrieben hat, mal dort und mal dahin. Nein, wir sagen, ich will ein Leben leben mit Gott. Jesus sagt, Vater, ich bin in diese Welt gekommen und ich tue nicht mehr meinen Willen, sondern deinen Willen bin ich gekommen zu tun, oh Gott. Und dann sagt er, deinen Willen tue ich gern. Und das ist so dieser nächste Prozess oder ein Prozess, in dem wir uns auch hineinbegeben oder ein Entschluss auch. Ich übergebe meinen Willen an Gott. Mein Leben soll gestaltet werden, nicht mehr wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Denn wir wollen ja wirklich eng verbunden mit Gott sein. Nicht nur sagen so, ich denke, es wird wohl so sein, dass ich mit ihm verbunden bin. Nein, wir wollen ja eine aktive, persönliche Beziehung, wo wir wissen, wow, er spricht mit mir. Als Pfingstler haben wir früher gesungen, oh, er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Er sagt das. Ich will das hören, wenn ich unterwegs bin, sagt der Herbert. Mach dir keine Sorgen jetzt, hab keine Angst. Du gehörst doch zu mir. Ich will, und mein Wille gehört meinem Gott. Unsere Willensentscheidungen aus dem alten Leben, die haben uns doch in so manchen Schlamassel hineingebracht, in so manches Chaos, nicht wahr? Und jetzt kommen wir und sagen, ich will aber mit Gott leben. Ich will, Römer 12, 2, werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, Vollkommene. Wir sehen hier auch, der erste Römer 12, 1 heißt, es gebt eure Körper Gott als lebendiges Opfer. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt, nachdem ihr also das gemacht habt, jetzt übergebt auch euren Willen so an Gott, damit ihr prüfen könnt. Denkt nicht mehr, werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr nicht mehr denkt wie die Nationen, nicht mehr so denkt, wie ihr früher gedacht habt, als ihr ungläubig wart. Jetzt wollen wir denken wie Gott. Wir wollen handeln wie Gott. Wir wollen reden wie Gott. Wir wollen Dinge umsetzen wie Gott. Weil wir sollen ja schließlich, und dazu sind wir berufen, seine Nachfolger zu sein, oder? So, mein Wille gehört meinem Gott. Auch so ein altes Lied, das wir immer wieder gesungen haben. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Wenn ich auf mich trauen würde, wow, da sehe ich vielleicht manchmal alt aus. Aber ich vertraue meinem Jesus, der kraftvoll, mächtig in meinem Leben ist, der mächtig in deinem Leben ist. Ich vertraue ihm, dass er die Dinge, die wir nicht machen können, die wir nicht hinkriegen, dass er in der Lage ist, da in der Kraft seines Namens und seiner Stärke, seiner Dynamis, Dinge in unserem Leben zu verändern und uns auf den Kurs zu bringen, auf den er uns haben möchte. Aber er sagt auch in Hebräer 12, er sagt, ich will meine Worte in ihre Gedanken und in ihre Herzen schreiben, in ihren Geist. Ich will das reinschreiben. Aber wenn er das schreiben will, müssen wir an diesem Bronzebecken, wo wir uns entschieden haben, ja, ich will ins Wort. Da müssen wir da hingehen, damit er es schreiben kann, damit wir es lernen, auswendig lernen. Ich finde das so stark, dass ich habe es ja immer wieder gesagt, als ich mich bekehrte, war eine meiner Methoden, viel Bibelkenntnis zu haben, die Bibelverse auswendig zu lernen. Du machst das auch jeden Tag. Finde ich ganz stark, dass du das machst. Jeden Tag Bibelvers auswendig lernen. Natürlich, der Mann schafft auch. Der liegt ja nicht den ganzen Tag im Bett und sagt, nun lerne ich Bibelverse auswendig. Der hat was zu tun, genau wie wir alle. Aber du kannst einen Bibelvers in die Tasche stecken. Heute musst du nicht mal mit der Hand schreiben. Du gehst in dein Bibelprogramm, druckst dir den Vers aus. Du hast es ja so bequem, steckst ihn in die Tasche und abends kannst du ihn auswendig und auch inwendig, wenn du dich darauf einlässt. Das ist so toll. So, wir gehen also, mein Wille nicht mehr wie ich will, Herr, wie du willst. Diese Schaubrote, wir haben das ja gehört letztes Mal und gesehen, sie waren 12 Stück und auf jeder Seite 6 genau in Reihenfolge hingelegt. Und das bedeutet, Gott möchte gerne, dass unser Wille total nach seinem Wunsch, nach seinem Willen ihm untergeordnet wird. Das heißt nicht, ach ja, ich bin ja Christ, aber 5 gerade sein muss man ja auch mal. Nein, Gott sagt, 5 ist nicht gerade. Ich will, dass es gerade ist. Was das Tolle ist, dass dieser Schaubrotetisch heißt ja Tisch des Angesichts. Das zeigt, 24 Stunden schaute Gott auf diese Schaubrote. 24 Stunden waren sie in seinem Blickfeld. Das bedeutet auch, 24 Stunden betrachtet Gott unseren Willen. Er schaut uns an und sagt, wie wird der Herbert sich heute entscheiden in der Situation? Mein Wille ist immer offen für mich. Du sagst, will ich lieber nicht aussprechen, dann weiß er ja, was ich gedacht habe. Er kennt meine Gedanken von ferne. Und er weiß, ob ich seinem Willen zustimme oder nicht. Er weiß, ob ich mein Ding machen will oder nicht. Er weiß es. Und dieser Schaubrotetisch, Tisch des Angesichts, verdeutlicht 24 Stunden am Tag. Gott, darfst du in meinen Willen hineinschauen, auch hineinsprechen und auch mich korrigieren, wo ich falsch liege. Mein Wille gehört nicht mehr dir. Gott, er gehört dir. Forme mich. Verändere mich. Das bedeutet es. Weil, wie wollen wir in Intimität mit Gott kommen, wenn wir sagen, ich will das, wie ich will. Ich will mit Gott in Kontakt kommen, wie ich will. Gott sagt, das ist jetzt nicht in Ordnung, das ist jetzt nicht gut, das schädigt dich, das bringt dich wieder ins alte Leben, das macht dich kaputt. Ja, ist egal, Herr, dein Blut ist ja da. Dann können wir nicht Intimität pflegen. Sondern wir müssen ja schauen, was gefällt meinem Jesus? Was gefällt meinem Vater? Und er kommt nicht, um uns Gesetze aufzuladen. Nein, nein, das ist überhaupt nicht sein Gedanke. Er sagt, um euch Heil und Frieden die Fülle zu bringen. Heil und Frieden die Fülle. Ich weiß doch, welche Gedanken ich über euch habe, steht auf meiner Visitenkarte drauf, dieser Vers. Ich weiß, welche Gedanken ich für euch habe. Euch Zukunft, nicht des Leides, sagt er, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Aber wir wissen doch, unsere ganzen Willensstrukturen und dem Nachgehen unseres Willens hat uns eben nicht Zukunft und Hoffnung gebracht, sondern sehr oft Chaos. Jetzt ist es doch gut zu sagen, Herr, mein Wille gehört dir, forme mich, leite mich, tu mit mir, was du möchtest. Denn dann weiß ich, dann geht es in Zukunft, dann geht es in Hoffnung, dann geht es in Heil, dann geht es in Frieden, dann geht es in Glück. Denn das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Deshalb ist es ein wunderbares, herrliches Geschenk, dass wir sagen dürfen, Vater, hier ist mein Wille, verfüge über mich, wie du möchtest. Das ist Glück für uns, das ist Chance für uns. Er könnte uns ja auch einfach rumwurschteln lassen, oder? Das macht er nicht. Er liebt uns. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Söhne und Töchter. So, und dann gehen wir zum Leuchter rüber. Wir haben gesagt, den Tisch des Angesichts, Schaubrote. Ich habe gesagt, wir haben das ja einfach mal mit unserem Willen verglichen. Den 7-armigen Leuchter nochmal. Mein Denken, Herr, Das hat mich so oft in falsche Richtung geführt. Und dann habe ich mich mit meinem Willen entschieden, das Falsche zu tun. Und dann bin ich im Elend gelandet. Aber er sagt jetzt, mein Denken gehört dir. Diese Leuchte, ich will ihn mal für den Intellekt nochmal wieder so darstellen. Und dieser Intellekt, dieser Leuchte wurde entzündet mit Olivenöl und dann Feuer. Das Feuer wurde genährt durch dieses Olivenöl. Ein Bild für den Heiligen Geist. Gott sagt, da sind wir Römer 12, 2, ich möchte dein Denken erneuern, damit du nicht wieder denkst wie alle Menschen in dieser Welt und dann wieder in Trouble und Schwierigkeiten gerätst. Denn die ganze Welt ist in Trouble. Die ganze Welt ist in Schwierigkeiten. Und Gott sagt, ich habe dich doch da rausgerettet, damit du nicht mehr in diesem Muster laufen musst. So, also, wir kommen und sagen, ja Herr, mein Denken darf erneuert werden. Wenn ich dein Wort lese, dann will ich, Heiliger Geist, dass du mir die Dinge erklärst und du wirst erklären. Gott sagt, wenn du das möchtest, und das ist eine Entscheidung meines Willens, ich sage, Herr, ich lese dein Wort, ich will es verstehen, offenbare es mir, erleuchte meine Gedanken, erleuchte meinen Intellekt. Herr, ich will es verstehen. Und der Heilige Geist wird Licht bringen in dein Denken. Und der Heilige Geist wird auch Licht bringen und sagen, dieses Denken ist nicht gut. Das musst du jetzt erneuern, so und so mit dem Wort, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Das ist es. Der Heilige Geist ist in unserem Leben. Und er möchte so gerne dieses Werk tun. Und dann der Räucheraltar. Da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, wo wir sagen, ja, ich komme und bringe Gott Anbetung, gottgemäß, auch wie er es möchte. Und ich lasse mich hineinnehmen. Wir wollen ja Anbeter sein, die in Geist und Wahrheit anbeten, richtig? Und von dadurch, da mache ich jetzt einfach einen Schritt nach vorne. Das waren ja noch die Utensilien, das habt ihr von letztes Mal, die dort drin waren. Epheser 2, 4, 6 sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, Vergangenheit, tot waren, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Gott hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, jetzt schon, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Nicht er wird. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und das ist ja diesen Schritt, den wir auch in dem dritten Teil unseres Jüngerschaftsblocks haben. Jüngerschaft 1, Start in ein neues Leben. Jüngerschaft 2, geboren, um frei zu sein. Jüngerschaft 3, das ist so eine Lebensaufgabe, ein Lebensstil. Leben mit dem Unsichtbaren. Wir leben in dieser Welt, aber wir leben auch in der geistlichen Welt. Wir leben nicht mehr nur diesseitsbezogen. Wir leben zwar mit unseren Füßen, mit unserem Körper in dieser Welt, aber unsere Ausrichtung ist nach den Maßstäben, nach den Wertmaßstäben der geistlichen Welt. Wie lebt Gott? Die geistliche Welt ist nicht irgendwo weit weg. Gott ist hier. Gott ist gegenwärtig, sagt die Bibel. Ist das richtig? Er ist gegenwärtig. Aber manches Mal sind wir, und wenn wir das so auf dieses Bereich nehmen, mit unserem Willen, wir sagen, ich will und ich will denken, wie ich will. Und im Wort will ich auch nicht. Und dann erleben wir nicht diese Nähe, die Gott eigentlich schenken und mit uns leben möchte, weil wir ständig nur am Brandopferaltar bei Schuld und Vergebung immer wieder uns rumkreisen. Und das ist nicht, was Gott will. Er will, dass wir in Intimität kommen. Mein Wille gehört dir. Mein Denken ist nicht mehr wichtig, was ich denke. Es muss korrigiert werden, erneuert werden, gemäß göttlicher Denkweise, gemäß seinem Wort. Amen? Könnt ihr da folgen? Seht ihr es anders? Soll ich euch lieber in Ruhe lassen? Okay, gut. Es ist so herrlich. Und wir beten ihn an. Es ist so schön, durch den Tag zu gehen. Und immer wieder ihm einfach zu singen. Ich singe zum Beispiel sehr gern alte Choräle. Ja, so einfach, wenn ich unterwegs bin. Manchmal kommen Leute vorbei und sagen, Mensch Herbert, du solltest ja eigentlich Sänger werden. Ja, ich weiß nicht. Lassen wir es mal lieber, wie es ist. Aber verstehst du, weil wer in Sprachen betet auch, lädt sich auf. Deshalb gehe ich, wenn ziemlich alle weg sind hier hinterher und ich so, der Captain, ziemlich am Schluss das Schiff dann verlässt. Die am Schluss hier sind, die wissen das auch. Dann gehe ich durch diese Hallen hier. Rabu Shangarabuana Kialahisa. Und wenn ich anfange, sobald ich anfange im Geist zu singen, fängt es in mir an zu hüpfen. Jump. Schön. Es ist hüpft so. Robosala. Ich muss nichts fühlen. Gar nichts spüren. Ich weiß etwas, was geschieht. Wenn ich in Sprachen bete, lade ich mich auf. Schließ eine Batterie ans Ladegerät an, die leer ist. Du wirst erstmal, sagst du, jetzt will ich mal gleich gucken, ob sie voll ist. Nee. Die bleibt dran, du siehst gar nicht, wie vielleicht die Nadel höher steigt, schließlich zu voll. Du weißt nur eins, ich habe es ans Gerät angeschlossen, die Batterie wird voll werden. Weißt du das? Manche vielleicht auch nicht. Funktioniert nicht beim Fahrrad, will ich gleich mal sagen. Okay, also, sie wird voll, sie lädt sich auf. Und deshalb, ich bin den ganzen Tag irgendwie im Geist am Beten. Auch im Deutsch, aber manches Mal so, dann singe ich auch ganz einfach kreuz und quer. Aus drei verschiedenen Chorälen oder vier singe ich da ein Vers und da ein Vers. Marita sagt ja, die gehören jetzt gar nicht zusammen. Ich sage, ich weiß, Schatz, ich hatte aber gerade so Bock dazu. Verstehst du? Ich will ja Gott anbeten. Oh, Shagarabu ala geana, sinamahaya buale, he salama wangiase, halagitale, asumomo shalima. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich lobe dich, Herr. Und dann, mittendrin im Sprachenreden, fängst du vielleicht an, dann jauchzt mein Herz, dir große Herrscher zu. Wie groß bist du? Ja, wie groß bist du? Und dann kann sein, dass auf einmal reinschwingt, oh, ich preise dich, danke für dein Kreuz, Herr. Barakita, es geht kreuz und quer. Ich habe nicht in der Bibel gefunden, bitte Herbert in Anbetung erst ein Lied zu Ende singen. Das tun wir zusammen, damit wir nicht alle durcheinander geraten. Weil wenn jetzt jeder sein eigenes hier heute Abend anstimmen würde, na gut, in Sprachen können wir das natürlich machen. Aber verstehst du, wir beten Gott an. Und das ist es. Mein Wille gehört Gott. Und wenn wir uns nicht Gott hingeben, wenn wir nicht erlauben, dass mein Denken verändert wird, wenn ich nicht sage, ich will anbeten, ich will diesen König erleben, erfahren, und ich spreche gar nicht immer von Gefühlen, ich will dich haben, Herr. Ich will, was die Bibel sagt, manches Mal, dann küsse ich einfach Jesus. Sag ich, Jesus, du bist so wunderbar, ich küsse dich. Küsse. Ja, warum? Die Bibel sagt, küsset den Sohn. Steht das in deiner Bibel? Ja. Also warum soll ich das denn nicht tun? Also wenn du durch die Straße gehst oder beim Einkaufen bist und du sagst zwischendurch einen, oh Herr. Ja, dann werden die anderen vielleicht alle denken, die dich mit dem Wagen, der hat aber schon Hunger, der schmatzt schon vorm Essen. Ne? Also wie auch immer das ist. Versteh, wir sind doch frei, Leute. Wir können überall singen. Und dann, weißt du, und du hast doch im Auto, ich sagte schon mal, so eine tolle Möglichkeit. Du sitzt im Auto und du kannst da singen. Borashak, Italo, dann Sprachen reden. Denn die denken, ich führe Selbstgespräche. Nein, die denken ganz einfach, du hast ordnungsgemäß eine Freisprechanlage und telefonierst mit jemand. Und du telefonierst mit dem Himmel, mit ewig kostenloser Flatrate. Was willst du denn noch mehr? Kostenlos. Kostenlos. Kostet nicht mal eine Grundgebühr im Monat. Und wenn du da im Auto sitzt, Rabokashalabakitarabasa, du guck doch mal, ich wohne an einer stark befahrenen Straße und da auch die Leute mit dem Fahrrad. Und dann, manchmal denke ich, oh, da kommen welche, unterhalten sich. Nö, da fährt jemand mit dem Fahrrad runter und der redet auf dem Fahrrad. Und du weißt jetzt, ah, da ist ja ein Stöpsel im Ohr, er telefoniert gerade mit jemand. Es ist überhaupt nicht komisch, wenn du auf der Straße mit dem Fahrrad fährst und redest. Und wenn alle denken, du bist plemplem, na und? Ist doch egal, oder? Du bist doch schon gestorben. Die können doch von dir denken, was sie wollen, oder? Ja? Der hat sie nicht alle. Ich habe mehr als alles. Ich habe die Fülle. Wir haben wirklich, also lass dich doch nicht immer ins Boxhorn, ja. Oh Herr, ich preise dich und wir gehen. Wir sagen, Herr, ich will ins... Der Priester damals zu den Bildern, für die im Internet, ich springe manchmal, weil wir Bilder hier haben. Das ist dann das Allerheiligste, das haben wir letztes Mal angeschaut. Die Steintafeln in der Truhe, habe ich ja gesagt, in der Bundeslade. Jesus hat, damit nicht diese ganzen Opferzeremonien immer wieder vollbracht getan werden müssen. Starb er eine für alle Mal für uns, Römer 3, 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort zum Sühnedeckel wörtlich, oder auch Gnadenstuhl wird es genannt, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens, also des Ungestraftlassen der vorher geschehenen Sünden. Er rechnet uns die Sünde der Vergangenheit nicht zu. Er hat sie ungestraft gelassen. Er hat sie hinweggehen lassen. Er hat sie ausgelöscht, unser Herr Jesus Christus, damit wir einen guten Neustart, einen schuldenfreien Neustart haben können. Das ist doch toll. Wirklich für unser Leben, wenn wir zu Christus kommen, einen schuldenfreien Neustart. Und das ist so stark, was Jesus getan hat. Nicht, er muss nicht wiederum, sagt Hebräerbrief, wie der Hohepriester einmal im Jahr reingehen, Opfer bringen am Sühnedeckel. Gott geht sogar her und sagt, dieser Sühnedeckel, diese ganze Bundeslade, das ist jetzt alles raus. Und er sagt, mein Sohn ist jetzt diese Bundeslade. Ihn hat Gott, da steht es, guckt, ihr habt es gelesen, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühnedeckel. Dieser Sühnedeckel, nochmal zurück, das ist der Sühnedeckel, wo die Cherubim drauf waren, wo das Licht Gottes ständig in der Mitte leuchtete. Und das, da ist jetzt Jesus, an diesem Platz ist Jesus. Wenn du ins Allerheiligste gehst, du gehst immer zu Jesus. Wenn du Gottes Gegenwart kommst, da ist immer Jesus. Es ist immer Jesus. Er ist von uns gemacht, von Gott zum Gnadenstuhl. Da wir nun Brüder, Hebräer 10, 19 bis 22, da wir nun Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit, Kühnheit, Zuversicht, Offenheit, Rechtmäßigkeit, kannst all diese Worte einsetzen, haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, es ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt mit und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wir kommen, wir empfangen Reinigung durch das Blut Jesu und wir empfangen auch Reinigung durch das Wort. Er reinigt uns immer wieder im Wasserbad des Wortes. Er kommt und gibt uns auch durch die Predigt. Er gibt uns Gottes Wort. Wir lesen Gottes Wort oder wir hören Gottes Wort und dann sagt er, oh, dieser Prediger, der heute da war, jetzt hat er genau das gesprochen, was ich mit meinem Seelsorger gesprochen habe. Der Seelsorger hat bestimmt angerufen und gesagt, Herbert, das ist das Problem bei dem, muss man der Predigt Bezug drauf nehmen. Dem ist nicht so. Ich habe anders zu tun. So, also auf gar keinen Fall. So, also versteh, da kommt in ein Wort und wir sagen, und das, du weißt, dieser Punkt ist bei mir nicht haltbar. Das ist also der Punkt, meine Rebellion oder was auch immer es ist. Dieser Punkt ist es, der macht eigentlich mein Leben einsam. Der hat mich in diese Position versetzt, dass ich nie irgendwie richtig in Beziehung, in Gemeinschaft, in Anbetung mitkomme. Dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin im Vorhof. Dass ich nie durchkomme. Und dann kommt diese Predigt, sagt, diesen Punkt, klär ihn doch mal. Oder was ich vor 3 Wochen sagte, verlass mal die löchrigen Brunnen und geh doch mal wieder zurück zur Quelle. In die Beziehung mit Jesus. Und dann hören wir so eine Predigt und sagen, jetzt meint er mich. Jetzt geht's mir schlecht und jetzt krieg ich noch einen drauf. Nein, niemals kriegst du einen drauf. Gott gibt dir keinen drauf. Ich gebe dir auch keinen drauf. Das kann ich dir sagen. Ist überhaupt nicht meine Art, entspricht mir nicht, habe ich auch keinen Bock zu. Ich habe keine Lust auf so Spielchen. Aber ich rede, was in mein Herz kommt. Und wenn das in mein Herz kommt, wenn ich das weitergebe und es trifft dich und dieser Spiegel kommt und sagt, hier, du, da musst du Gericht üben an dir. Das heißt, du musst diesen Punkt klären in deinem Leben. Dann muss ich mich darauf einlassen, das klären, sagen, gut Herr, dieser Punkt hast recht. Und was er da vorne sagt, du hast recht. Das ist nicht in Ordnung in meinem Leben. Das macht mein Leben eben so, wie es ist. Und deshalb, Herr, ich lege es heute ab. Ich tue es raus. Und du, Herr, füllst es jetzt aus mit deinem Wort, mit deinem Leben, mit dir selbst. Verstehst du? Und was geschah? In diesem Moment wurden wir in diesem Bereich unseres Lebens gereinigt. So einfach ist das. Wir gehen einfach auf das Wort ein. Okay. Und dann kommen wir zum Schluss. Ich sagte da, früher war es ja so, als der Adam sündigte, der erste, der alte Adam sündigte. Was geschah dann? Dann wurden Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes hinausgetan. Also aus der Gegenwart Gottes waren sie ja selber ausgetreten durch ihre Sünde. Und dann sagte Gott, okay, und jetzt auch noch raus aus dem Garten. Und dann kommt Gott und stellt die Engel dahin mit dem hauenden Schwert und sagt, hier, komm, der Weg zu Gott ist jetzt zu. Der Weg zu ewigem Leben ist zu. Und der Engel sagt, jetzt kommt keiner rein. Da hat Gott ja durch die Opferung im Alten Testament eine vorübergehende Lösung geschaffen, dass durch das Töten der Opfertiere, dessen Blut floss, eine Bedeckung der Schuld war. Nicht eine Hinwegnahme, sagt der Hebräerbrief. Das wurde bedeckt. Die Sünden wurden bedeckt, als Christus kam. Dann wurden auch rückwirkend all die Sünden dieser Leute aus den Jahrtausenden ausgelöscht. Gott hat sie nicht mehr zugerechnet. So, also das geschah. Und Gott hat dass Menschen überhaupt eine Chance hatten, zu ihm zu kommen. Obwohl Adam uns ja alle rausbuxiert hatte. Und der Engel sagt, man kann jetzt nicht mehr einfach zu Gott. Adam und Eva, die sind jeden Abend im Garten mit Gott spazieren gegangen. Sie haben sich darüber unterhalten. Adam sagt, du, da kam heute noch so ein Vieh aus dem Wald, aus dem Garten, aus dem Urwald oder wie auch immer das da gewachsen war. Da kam noch so eins, das habe ich Elefant genannt. Gute Idee, sagt Gott. Schön, Elefant. Und da war so einer, der kletterte da im Baumraum mit so einem buschigen Schwan. Habe ich Waschbär genannt. Gute Idee, Waschbär. Ne? Das heißt jetzt nicht, der wäscht sich immer. Gut, kann ja auch sein. Wie auch immer. Also Adam, er unterhielt sich mit Gott. Und dann, Gott kennt alle Gedanken. Und Adam gedacht, alle sind so zu zweit. Nur ich bin ganz allein. Ich will auch heiern, sagt der Odenwälder. Ich will auch heiern, das heißt heiraten für alle, die noch, also wenn du in den Odenwald gehst, dann gehst du heiern und so, also so Zeich halt, ne? Und da wohnt man bei der Ziech und nicht unten bei den Zügen, am Bahnhof bei der Ziech wohnt man da. Naja, gut, wie das so halt ist. Also, auf jeden Fall, es ist so stark. Gott, Adam sprach mit ihm und Gott sieht, der Mann will auch eine Frau. Versteh? Und Gott sagt, gebe ich dir. Da war gelebte Beziehung. Versteht ihr, was ich meine? Gelebte Beziehung. Und dann sündigte Adam. Dann war das zu. Der Himmel war zu. Und dann kam Jesus. Und dann kam Jesus. Und er hat bezahlt. Und jetzt brauchen wir nicht mehr diese Bundeslade an sich, obwohl sie sicherlich ja ihre Bedeutung hat. Aber Gott sagt, jetzt habe ich meinen Sohn Jesus zum Gnadenstuhl, zum Sühnedeckel gemacht. Und Jesus ging ins Allerheiligste und brachte sein Blut dort da, richtig? Haben wir drüber gesprochen. Er kam es, der Hohepriester, einmal im Jahr. Jesus ein für alle Mal, damit nie wieder geopfert werden musste. Das hat unser Jesus getan. Und dann sagt Gott, und dieser Jesus, der jetzt mit seinem Blut hier im Allerheiligsten ist, das ist jetzt übrigens euer neuer Sühnedeckel, das ist euer Gnadenstuhl. Das heißt, immer wenn wir zum Gnadenstuhl kommen, kommen wir zu Jesus. Stark, oder? Und dann sehen wir auf diesem Bild die beiden Engel, die beiseite getreten sind. Die, Gott sagt, nicht mehr versperren. Wer durch Jesus kommt, wer Jesus aufgenommen hat, wer an diesem Räucheraltar war und seine Schuld, sein Leben hingegeben, aufgegeben hat, sagt, ich will jetzt Christus gehören. Er hat Vergebung der Schuld empfangen. Er lässt sich reinigen durch das Wort. Und er sagt, ich will, dass mein Wille jetzt geformt wird von Gottes Wort und ihm unterstellt ist. Mein Intellekt soll umgeändert, soll erneuert werden. Und ich will ein Anbeter und ein Lobpreiser Gottes sein. Und Gott sagt, geh durch. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Du kannst preisen und Gott anbeten und eine Beziehung mit ihm haben. Deshalb sagt Hebräer 4,16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das Bild habe ich, wie gesagt, so genommen, weil es mich so erinnert hat. Im Alten Testament oder nach dem Sündenfall Adams war der Himmel zu. Der Engel stand davor, sagt, kommt keiner rein. Aber so, dieses Bild ist für mich so, Gott sagt, Engel tretet beiseite, der Himmel ist wieder offen. Jeder, für jeden, der zu Jesus kommt, für jeden, der Jesus zum Herrn seines Lebens macht, ist jetzt der Himmel wieder offen. Ist doch stark. Kostenlos. Umsonst. Kostenlos. Umsonst. Hey, wisst ihr Leute, und das begeistert mich. Das kann dich begeistern, selbst wenn du Fehler machst. Selbst wenn du auf die Nase gefallen bist. Dann steh auf und sag, wie gut, dass es das Blut Jesu gibt. Du musst dann, wenn du auf die Nase gefallen bist, nicht sagen, oh, jetzt muss ich alle Prozeduren wieder durchlaufen. Und dann gehst du wieder, oh, jetzt viermal um den Altar, vier Seiten, jetzt wieder in das Bronzeberg und jetzt wieder. Nein! Du bist zu Jesus gekommen. Und du entdeckst auf deinem Weg oder in diesem Leben mit dem Herrn, du entdeckst, oh, das ist nicht gut. Dann reinigst du dich. Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir in einem Reinigungsprozess sein. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, so Herbert, ich habe festgestellt in dieser Woche, ich bin so heilig, bei mir gibt's nichts mehr zu verändern, also kannst mich als Musterbeispiel für die Gemeinde hinstellen. Ich bin der Superheilige, die Superheilige. Sag, alle sollen mich angucken, damit sie sehen, so sieht man aus. Und dann haben wir alle vielleicht bald eine Knickstarre oder sonst irgendwas. Nein. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Lasst uns die leicht umstrickende Sünde, lasst sie nicht uns darauf einlassen, sagt der Hebräerbrief. Lasst dich nicht darauf ein. Die umstrickende Sünde, die will uns, und dann die Anfechtungen, die Dinge, die wir haben, sie wollen uns ablenken. Sie wollen uns ablenken und dass wir uns damit befassen. Und ich hasse es, wenn wir ständig unsere Vergangenheit anschauen. Verstehst du, wenn wir mal zu Gott kommen und wir sind auch, sage ich mal, in Cleansing und du sagst, da ist nicht was nicht, da habe ich Dinge geklärt in meinem Leben, in reinigender Strom. Dann bist du gekommen und hast gesagt, oh, da waren Punkte in meinem Leben, aber die habe ich jetzt geklärt. Du hast vielleicht gesagt, ja, da war Stolz oder da war sonst was. Aber dann hast du das erledigt. Und ich hasse es, wenn wir sagen, da muss ich mal gucken, woher ist mein Problem? Liegt es bei meinem Vater oder beim Opa oder beim Uropa oder beim Ur-Ur-Ur-Opa oder Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa? Wer weiß, woran liegt das denn? Ich kann dir sagen, mach's nicht so kompliziert. Dass du so ein Dreckskerl bist, das liegt an dir. Und ich. Natürlich hätte ich gern mein Vater. Als ich zu Jesus kam und dann, oder bevor ich zu Jesus kam und da im Gefängnis war, ja, beim letzten Mal vor Gericht, was haben Sie gesagt? Da war der Staatsanwalt da und er hat gesagt, hoffnungslos, dieser Herbert Ehrecke. Und dann haben die gesagt, ja, der Staatsanwalt, dem müssen wir jetzt mal ordentlich was verbraten. Und keine Bewährung mehr. Ich hatte sonst ja auch immer wieder alte Strafe absitzen, neue wieder Bewährung. Keine. Dann stand die vom Jugendamt auf. Die waren sonst immer für mich. Die hatte bei dem Gerichtstermin in der Zeit davor, als ich davor bestraft wurde, da war sie aufgeregt und hat gesagt, Herr Richter, ich würde milde walten lassen. Denn bei dem Elternhaus, was er hat, dem Vater, so ein schlimmer Vater. Also dieser Junge kann eigentlich nichts dazu. Das geht dir doch runter wie Öl, wenn du nicht schuld bist und der Vater schuld ist. Das ist doch Halleluja, das ist doch wie eine Hochzeit. Verstehst du? Aber als ich das letzte Mal da vor Gericht war, da stand diese vom Jugendamt auf, diese junge Dame. Sagte Herr Richter, er ist schon wieder hier gelandet. Und ich möchte mal sagen, es liegt nicht an seinem Vater. Das liegt daran, dass er so eine krumme Natur ist. Und wir können nur empfehlen, dass sie dieses Mal doch eine empfindliche Strafe aussprechen. Verstehst du? Auf einmal war es nicht mehr dem Vater. Aber inzwischen wusste ich es ja auch. Ich hatte mich ja bekehrt inzwischen im Gefängnis. Und habe gesagt, Herr, und alle haben gesagt, du kriegst keine Bewährung. Jetzt kriegst du einen verbraten. Und ich habe nur gebetet, sag Jesus, du weißt, dass ich von jetzt an dir nachfolge. Und dann nach diesem Statement des wunderbaren Staatsanwalts, des herrlichen Jugendamtvertreters, so sagt der Richter, wollen Sie auch noch was sagen? Ich sage, ja. Geben Sie mir bitte noch einmal eine Chance, Sie werden mich hier nie wiedersehen. Da hat er gesagt, haben sich zurückgezogen, er kam raus. Er sagt, die kriegen Sie. Sie setzen die alte Strafe ab und die neue setzen wir zur Bewährung auf. Ist nicht üblich, aber die kriegen Sie zur Bewährung. Und dann bin ich nach Hause. Ich war in dem Gefangenenwagen, Gefangenentransport, zurück in meine Zelle. Ich dachte, ich fahre in Urlaub. Das war einfach toll. So, einfach schön, weißt du. So, hör auf, ständig hinten zu suchen. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft ablegen. Es gibt Dinge, die wir uns angewöhnt haben zu leben wie unsere Eltern oder unsere Vorfahren. Aber wenn wir zu Christus kommen, dann stirbt doch unser alter Mensch. Und dann müssen wir das auch mal für wahrnehmen. Aber sehr oft ist es, und manches Mal sind Dinge, die können wir nicht verarbeiten. Deshalb gibt es ja auch Lebensberatung, Seelsorge, wie immer du es nennst. Deshalb haben wir auch Cleansing Classes oder reinigender Strom. Deshalb haben wir das ja. Deshalb haben wir diese Dinge. Damit du klarkommen kannst. Aber die Schrift sagt eindeutig, jeder wird für sich selbst die Konsequenzen seiner Taten tragen. Hesekiel 18 sagt, du kannst nicht einen Vater oder Sohn schuldig sprechen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und das möchte ich, dass wir das auch so reinnehmen, weil wie komme ich darauf? Zurückschauen. Schau nicht immer zurück. Woran könnte das liegen? Wenn du einen Blick zurück tun willst, dann gestatte ich dir diesen einen Blick, dass du sagst, ich war an dem Brandopferaltar und ich bin gestorben mit Christus. Jetzt ist Christus mein Herr. Und dann schaust du Jesus an. Dann guckst du nicht mehr zurück. Die Bibel sagt, lasst uns wegschauen auf Jesus. Wegschauen auf Jesus. Wenn du Müll anguckst, dann wird Müll dein Gedächtnis, deine Sinne, deine Gedanken prägen. Also schauen wir Jesus an, damit gute Bilder von Gott in unsere Gedanken hineinkommen. Richtig? Das ist es, was wir anschauen. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Und das können wir mit Freimütigkeit, mit großer Freimütigkeit. Und da würde ich gerne jetzt mit euch noch ein abschließendes Gebet sprechen. Dass wir einfach dieses Heilige und Allerheiligste einfach nochmal, nicht nur so symbolhaft, sondern auch für uns nachvollziehen. Für alle, die es wollen und auch du im Internet. Jetzt stoppe mal gerade wieder bei deinem Jogging. Und bleib einfach mal jetzt stehen. Und bete mit uns zusammen. Nochmal auch diesen zweiten Bereich. Für alle, die das wollen. Und wenn du zu Hause jetzt an deinem PC sitzt, dann steh einfach mal auf von deinem Stuhl oder Platz, an dem du sitzt und sag: Gott, ich will jetzt mit dir reden. Und dann kannst du einfach mit uns hier mitbeten. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Werk, das du in mir getan hast. Danke, dass du mich reinigst durch dein Blut und durch dein Wort. Ja, ich will Intimität mit dir leben. Und deshalb betrete ich bewusst das Heilige. Und Herr, ich übereigne dir meinen Willen. Forme du ihn. Lenke du ihn. Ich weiß, dass du 24 Stunden mich anschaust. Ich bin 24 Stunden jeden Tag vor deinem Angesicht. Und ich entscheide mich. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich möchte es so sagen wie du, Jesus. So wie du es zum Vater gesprochen hast. So will ich es auch sprechen. Vater, nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Leite du mich, Vater. Führe du mich, Vater. Ja, ich will mit dir leben. Ich will nicht mehr mir selber leben. Ich habe mich zu oft selbst belogen. Zu oft mein Herz betrogen. Ich will mit dir leben. Und ich will deinen Willen tun. Wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Ich entscheide mich dafür mit meinem Willen. Wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Ich entscheide mich, ein echter Nachfolger, ein echter Jünger zu sein. Und ich gehe jetzt zu dem Leuchter. Herr, verändere mein Denken. Gemäß deinem Wort. So wie du in Hebräerbrief es uns schon angekündigt hast. Herr, schreibe deine Worte in meine Gedanken, in mein Herz, also in meinen Geist. Schreibe es hinein, Herr. Schreibe es, Herr. Erleuchte meine Gedanken. Dass ich göttlich denke, dass ich himmlisch denke und nicht mehr wie die aus den Nationen denke. Nicht mehr so denke wie früher. Mein Denken wird verändert, weil du der Herr darin bist. Und Herr, ich gehe jetzt zu diesem Räucheraltar. Ich entscheide mich an diesem Tag, ein Anbeter Gottes zu werden, dich zu loben und zu preisen, wo immer ich auch bin, wo immer dein Geist mich inspiriert. Ich danke dir, dass ich nicht unter einem Lobpreiszwang stehe, auch unter keinem Anbetungsmuss. Aber je mehr ich deine Größe sehe, umso mehr fließt mein Herz über von Dankbarkeit und Anbetung. Oh, ich will den Vater anbeten. Vater, ich gehe durch bis zum Gnadenstuhl. Und der steht mir ja ständig offen. Jesus, danke, dass du mein Gnadenstuhl geworden bist. Du bist dieser wunderbare Sühnedeckel geworden. Wenn ich ins Allerheiligste komme, wie herrlich, Jesus. Ich begegne dort dir. Und ich will ein Anbeter des Vaters werden, der in Geist und Wahrheit anbetet. O Vater, inspiriere mich durch deinen Geist. Heiliger Geist, komm, übernimm du mein Leben. Ich will ein Anbeter sein. Wahrheit beten. Im Geist beten. Hymnen singen. Psalmen singen. Geistliche Lieder singen. Oh, und ich danke dir, Herr. Es geschieht in Freiheit des Herzens. Ohne einen Zwang. Herr, mein Herz fließt über von Dankbarkeit zu dir. Und deshalb bete ich an. Deshalb preise ich. Deshalb lobe ich. Deshalb gebe ich Ehre dem die Ehre gebührt. Oh, ich preise dich, Vater. Oh, bete im Geist. Oh, der ich bete dich an und ich preise dich. Oh, Der Weg zum Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, deshalb. Weil Jesus gekämpft und geblutet, deshalb ist der Himmel offen. Deshalb ist der Himmel offen. Oh, deshalb ist der Himmel offen. Halleluja! Rebakita labasea kaya. Shukorobosene akata lebashana. Oh, halleluja. Halleluja. Oh, lass uns mal singen im Geist. Lass das ruhig noch an, Michael. Lass noch ruhig an. Lass uns mal singen im Geist. Gib mal irgendeinen Ton. Oh, Sabakitam. Ein Ton tiefer. Ah, ja. Also irgendeinen Ton tiefer. Welche Tonlage ist das? Baroa Seremakanam. Geh mal, versuch mal. Ora bashika raba kita la baragado asana male abashua ora gabasia da ke ala baro anda se le abashia la ko ore ama ku ala sele man barale abashua la ko ya se magaya ore agara basia do e angasela o e angasela bari ango se le angasho ya kayuma o e akasiria do no bose ne abarakia la bama Shikori amashi, shikori amarase, amarakitayo. Ore amakaya simbari, amarakaru. Agatu namase, amabanya kamara. Amari akore, amashukare. Yeah.
ist Herr.
Jesus ist Herr. Welch ein wunderbarer Jesus.
Unser Jesus ist Herr.